Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 124. Folge unseres Podcasts. Die beliebte Postschiffroute entlang der norwegischen Küste ist zu jeder Jahreszeit, Winter, Sommer, Frühjahr oder Herbst, sehr gefragt. Einmal die schönste Seereise der Welt entlang dieser wunderbaren Fjordlandschaft erleben, davon träumen ganz, ganz viele. Hurtigruten oder auch die Hurtigruta ist genau genommen ja die norwegische Bezeichnung für die schnelle Route. Gemeint ist da dieser traditionelle Seeweg entlang der Postschifflinie, die 1893 Orte in Norwegen verbunden hat. Und die Route wurde jetzt im Staatsvertrag auf zwei Reedereien aufgeteilt. Und heute erfahren wir von meinem lieben ehemaligen Kollegen Frank Barth, wie der neue Anbieter Havila bei den Gästen ankommt. Guten Morgen, Frank. Grüß dich. Wie geht's dir?
Guten Morgen, liebe Christina. Mir geht es wie immer ausgezeichnet, weil ich bin in der wunderschönen Schweiz und genieße das Wetter hier in Basel.
Ist es bei euch auch so warm?
Ja, teilweise sogar zu warm, leider. Ja, also wir haben hier Temperaturen bis an 38, 39 Grad, wo es dann auch wirklich zu viel wird. Und dann irgendwann das Gehirn auch am Nachmittag nicht mehr so will, wie man selber möchte. Aber gut, dann verlagert man die Arbeitszeit eben in die frühen Morgenstunden. Das geht dann auch ganz gut.
Na, dann kühlen wir uns gedanklich ein bisschen ab und reisen heute mal Richtung Norwegen. Frank, magst du, bevor wir in Richtung Norwegen starten, noch mal kurz sagen, was du mittlerweile machst? Wir kennen uns ja von Hurtigruten. Wo bist du mittlerweile in der Schweiz? Was machst du? Erzähl mal kurz.
Ja, ganz, ganz kurz vielleicht zu meiner Vergangenheit. Also irgendwann, nachdem ich eine Bankkaufmannlehre gemacht hatte, dann in die Touristik gekommen als klassischer Seiteneinsteiger, wie so viele in dieser Branche. Ja. Habe dann gemeinsam mit dir ja ziemlich parallel fast 18 Jahre bei der Reederei gearbeitet, bei Hurtigruten direkt mit Sitz in Hamburg. Habe da zuletzt den internationalen Verkauf geführt, geleitet für die Anrainerländer, alles um Deutschland herum, war also recht aktiv. Und bin dann zu einem Kunden von mir in die Schweiz gewechselt. Das ist ein Unternehmen, was Glurreisen heißt, gehört mit zum Knechtreisenkonzern. Ist der viertgrößte Reiseveranstalter in der Schweiz überhaupt. Und wir sind hier verantwortlich als Spezialist für den Bereich Skandinavien. Und dazu zählt dann natürlich auch klassisch die Postschiffroute an der norwegischen Küste, was auch ein sehr, sehr großer Umsatzträger in unserem Haus nach wie vor ist.
Das glaube ich. Nun sind wir ja mit den Hurtigruten durch unsere vorherige Tätigkeit beide bestens vertraut. Ich glaube, die Route können wir beide im Schlaf, in- und auswendig, lieben sie aber nach wie vor. Jetzt kommen aber ja die neuen Schiffe von Havila dabei und du durftest sie ja auch schon kennenlernen. Wer ist denn Havila?
Freut mich auch sehr. Und wer ist Havila? Das ist eine gute Frage, die ich auch sehr, sehr häufig von Kunden höre und auch von anderen Agenturen hier in der Schweiz höre. Also Havila ist vom Namen her sicherlich für viele ein unbeschriebenes Blatt, ist aber in Norwegen gar nicht so unbeschrieben. Also ein Familienunternehmen, was vor über 70 Jahren gegründet wurde, mittlerweile in vierter Generation. Der ursprüngliche Gründer ist immer noch mit im Unternehmen, aktiv nicht mehr, aber immer noch drin in einigen Positionen. Seine Söhne haben mittlerweile übernommen und auch die Enkelkinder sind mittlerweile involviert, sodass das Unternehmen weitergeführt wird. Groß geworden ist das Unternehmen durch den Offshore-Bereich eigentlich in Norwegen, das heißt Versorgung von Ölplattformen, Transportlieferungen zu Ölplattformen. Dann hat man später Fährgesellschaften innerhalb Norwegens gegründet. Die bekannteste wahrscheinlich Fjord 1, die komplett im Besitz von Havila auch ist. Also gehört mit dem Konzern.
Sieht man immer so schön flitzen, wenn man durch die Fjorde fährt mit den Schiffen. Dann sieht man die auch immer von A nach B fahren.
Genau, das sind so die Fährreedereien, die da wirklich die kleinen Orte miteinander innerhalb Norwegens verbinden. Und dann sind sie aber auch an der Airline mit beteiligt. Innerhalb Norwegens gehören auch mit zu den Tonhotels, haben sie einige Beteiligungen drin. Also sind touristisch auch relativ groß aufgestellt. Und es war schon immer der Traum des Gründers, irgendwann Schiffe zu haben, eben klassisch, die auf der Baltic-Route, der Postschiffroute entlang der norwegischen Küste fahren. Und diesen Traum hat er sich nun endlich im hohen Alter dann auch verwirklichen können und fährt nun mit zurzeit zwei Schiffen an der Küste, haben aber zwei weitere momentan noch im Bau, wo die Auslieferung jetzt im Quartal 4 diesen Jahres erfolgen soll. Tendenziell gefühlt würde ich allen Kunden und auch Agenturen raten, auf die beiden Fahrenden letztlich dann aufzuspringen. Und auf 3 und 4 würde ich ab Quartal 1 2023 dann letztlich Buchungen platzieren. Ja.
Klasse, also zwei Schiffe gibt es. Wie heißen die und seit wann fahren die beiden Schiffe denn, Frank?
Also die beiden Schiffe, die momentan verkehren für Havila, sind die MS Capella und die MS Castor. Beide Schiffe sind baugleich und Schiff Nummer 3 wird dann eben Polaris werden und 4 wird dann eben die Pollux werden, die dann eben zum, wie gesagt, Ende des Jahres erscheinen sollen. Haben eine Größe von um die 180 Kabinen und können damit eben in total gewichtsmäßig bis zu 600 Gäste an Bord transportieren.
Also 1:1 eigentlich so die Größe, die wir auch bei der mittleren Generation hatten, bei den klassischen Hurtigrutenschiffen.
Sind also vergleichbar mit den momentanen Schiffen, die auf der klassischen Hurtigrute verkehren. Für mich der größte und wichtigste Unterschied eigentlich bei diesen beiden Schiffen ist letztlich, es gibt keine, wirklich keine Kabinen mit Sichteinschränkung. Es gibt keine Kabinen, die irgendwo auf einem Umlaufdeck liegen, wo der Kunde ständig irgendwelche Gäste vor seinem Fenster stehen hat. Was ich ja katastrophal finde, gerade bei den Suiten, die eigentlich den besten Platz haben sollten, aber eben dadurch, dass sie vorne rausliegen bei der klassischen Hurtigrute, eben stehen dort ständig Leute vor dem Fenster und das eben bei Havila ganz anders gelöst und wesentlich besser gelöst und man hat wirklich einen freien Blick dort oben auch aus den Kabinen.
Das heißt, von der Größe her gleich. Wie sieht's aus? Gibt es auch so tolles Essen an Bord? Was ist mit Lektoren? Gibt es Vorträge an Bord?
Ja, vielleicht mal ganz kurz zum Gesamtkonzept von Havila. Also Havila, wie du schon sagst, ist vergleichbar vom Schiff durchaus. Ja, wenn wir nur die Größe betrachten. Wenn es zu den Kabinen kommt, müssen wir schon den ersten Unterschied machen. Von der Lage der Kabinen. Was aber wesentlich imposanter ist, ist eigentlich die Größe der Kabinen. Weil wir sprechen hier immer noch über eine Fähre, den Bus an der norwegischen Küste, wenn man das so sehen möchte. Ja. Die Standard-Außenkabine geht bei Havila los mit 15 Quadratmetern.
Das ist schon das sind schon die großen bei Hurtigruten.
Genau, da hört Hurtigruten schon fast mit der Minisuite auf. Und eben, ich habe die Wahl bei Havila eben zwischen einer Twin oder einer Double Booking. Das heißt eben Doppelbett oder auch zwei getrennte Betten. Ich habe grundsätzlich einen Sofa in meiner Kabine. Ich habe ein wirklich schönes Fenster, kein klassisches Bullauge, sondern wirklich Fenster von einer Größe, lass mich nicht lügen, um die 40 mal 60 Zentimeter. Wirklich guter Blick, so dass ich das schön genießen kann. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied dann zur Verpflegungsleistung. Da setzt Havila ganz andere Maßstäbe, als wir es bisher kennen, weil sie komplett auf das System setzen, der Kunde soll bedient werden. Der Kunde ist ja in Urlaub und soll auch ein bisschen hofiert und bedient werden. Das heißt, es gibt keine Buffets an Bord. Man vermeidet damit natürlich Food Waste, was ein ganz wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht zumindest.
Super. Ja.
Und der Kunde geht also zum Frühstück oder auch zum Mittagessen und Abendessen und hat dann auf der Speisekarte die Auswahl zwischen verschiedensten Gerichten. Nun muss der Kunde auch wissen, das ist so ein bisschen tapasmäßig zubereitet. Wenn man dem Kunden die Möglichkeit geben möchte, möglichst viel zu probieren und eben da auch sehr flexibel zu sein. Das heißt, er kann ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, bei den Vorspeisen steht drauf Lachs, es steht drauf Spargel und eine Suppe, dann kann er auch sagen, ich nehme zweimal den Lachs und einmal die Suppe als Vorspeise. Also er kann wirklich so viel bestellen, wie er möchte und von was er auch möchte.
Ach, großartig.
Das ist ganz gut. Er kann auch nur im Hauptspeisenbereich unterwegs sein, gerade beim Frühstück und beim Mittagessen auch. Dementsprechend beim Abendessen sieht es ein bisschen anders aus. Da kann er natürlich bei der Vorspeise und bei dem Nachtisch gerne auch nochmal einen Nachschlag belegen. Die Hauptspeise gilt leider Gottes nur eine Portion pro Gast. Aber ich glaube, es wird da niemand hungrig vom Tisch aufstehen. Mir persönlich kam das Konzept wirklich sehr, sehr schlüssig vor, wenn man es denn einmal begriffen hat. Weil wenn ich die Karte jetzt richtig vor meinem Auge habe, habe ich auf der linken Seite der Karte einmal eine Menükarte, die nach Regionen des Schiffes aufgeteilt ist. Der erste Teil ist, glaube ich, von Bergen ausgehend routentechnisch bis nach Trondheim. Mhm. Dann gibt es ein zweites von Trondheim bis auf die Lofoten und dann einen dritten von den Lofoten bis nach oben nach Kirkenes. Das heißt, diese Saisonkarte oder Routenkarte wechselt dreimal während der halben Rundreise. Mhm. Dann gibt es aber ein festes Menü, was es während der ganzen Rundreise gibt. Mhm. So dass ich eben auch zwischen diesen beiden Karten hin und her springen kann, so dass ich insgesamt zwischen 8 und 9 Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts habe, zwischen denen ich wählen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl.
Klasse. Weg vom Essen, wie sieht es aus? Thema Deutschsprachigkeit und Lektoren, gibt es sowas oder gibt es das nicht?
Ja, jein, man spricht ja heutzutage, wie man so schön sagt, immer vom Expeditionsteam, auch an Bord bei der norwegischen Küste. Das sind 2 bis 3 Personen, die dort auf Havila letztlich den Counter haben, in der Nähe des Shop-Bereiches auch und dort auch täglich Anlaufpunkt für die Gäste sind. Einer von diesen Lektoren ist tagsüber fast konstant draußen, um die Sehenswürdigkeiten auch zu moderieren, die wir rechts und links der Fahrtrinne haben, die dann bekannt gegeben werden, auch rechtzeitig, damit alle Kunden die Möglichkeit haben, ihren Fotoapparat zu holen, um dann die Bilder mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Oder es werden auch kleine Vorträge zum Thema Nordlichter, zum Thema Norwegen oder zum Thema Trolle gehalten im Auditorium dann dementsprechend, was circa 100 Gäste fasst.
Toll.
Bordsprache ist natürlich Englisch als Hauptsprache, aber Deutsch ist nach wie vor eine dominierende Sprache an Bord, weil man eben ja um die 70-80% aller Gäste aus dem deutschsprachigen Raum an Bord begrüßt.
Perfekt. Wo siehst du noch Unterschiede? Das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, auch eins, oder?
Nachhaltigkeit, gut, da gibt es jetzt verschiedene Punkte, die wir bei Havila zu beachten haben. Das eine ist eben, wie schon erwähnt, im Restaurantbereich das Vermeiden von Fußweht, was ganz gut ist. Das zweite sind eben verschiedenste Faktoren beim Bau des Schiffes, die man berücksichtigt hat, um möglichst emissionsfrei oder emissionsreduziert zu fahren. Das bedeutet, wir haben einmal der Bug, wenn man sich das Schiff anguckt, sieht ja etwas merkwürdig aus, muss ich gestehen, und etwas gewohnheitsbedürftig. Der ist entwickelt worden mit einer Universität in Norwegen, die mit Architekten, die daran gearbeitet haben, möglichst mit wenig Wasserverdrängung oder mit einer guten Wasserverdrängung so zu arbeiten, dass wir möglichst emissionslos oder frei dort zu fahren und den Kraftstoff auch durch den Kiel alleine schon zu verringern. Was man auch gemacht hat, ist einfach Wärmerückgewinnung über die Abgasleitung, über den Motor und über das Kaltwassersystem, was als Restwärme dann wieder zurückgespeist wird ins Schiff, um auch Wärme zu nutzen, die dort einfach aufgebaut wird. Der Hauptantrieb des Schiffes läuft mit Erdgas, was circa 25% CO2-Reduzierung bedeutet, aber auch bis zu 90% weniger Stickstoffoxid im Ausstoß bedeutet, was sicherlich schon ein ganz, ganz erheblicher Vorteil ist für den Umweltschutz.
Definitiv.
Ja, und der gravierendste Unterschied ist dann eben, dass wir auch komplett autark, also unter Batterien fahren können. Wenn ich jetzt auf das zuletzt gebaute Schiff mit Batterien denke, was auch in der Hurtigrutenflotte die Amundsen oder die Nansen eben betrifft. Die haben eine Batterie, größenordnungsmäßig ca. 60 Quadratmeter groß und kann bis zu 30 Minuten autark liefern. Bei Havila hatten wir einen Raum, der ist ca. nur noch 20 Quadratmeter groß und die können mittlerweile 4 Stunden komplett ohne Motorantrieb fahren. Das bedeutet, wenn Havila von Ålesund aufbricht, um den Geiranger Fjord anzusteuern, wird man kurz vor dem Fjord den kompletten Motor ausstellen und wird mit Batterieantrieb, also völlig geräuschlos, motorgeräuschlos, in diesen Fjord reinfahren und auch wieder raus. Also es ist ein absolutes Erlebnis, wirklich die Wasserfälle im Geiranger Fjord auch mal zu hören, nicht nur zu sehen oder auch Vögel zu hören. Ja, also es gibt ein ganz anderes Naturerlebnis. Absolut. Und nebenbei, ja, tun wir auch noch was Gutes für die Umwelt. Ja, nun hat Norwegen sich das ja sowieso auf die Fahne geschrieben. Also Havila ist da ganz weit vorne momentan und ist wirklich darauf bedacht, möglichst umweltfreundlich die Schiffe an der Küste verkehren zu lassen. Großartig. Natürlich wird in den einzelnen Häfen in Norwegen dann auch mit dem Landstrom geladen. Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, selbstverständlich, zumindest bei den Reedereien, die da regelmäßig an der norwegischen Küste verkehren. Ja.
Genau. Ist die Route identisch? Blöde Frage, aber wir müssen es noch mal einmal aufnehmen.
Gar nicht so blöd. Also die Frage kommt ganz, ganz häufig von vielen Kunden. Also dazu muss man ja wissen, das hast du im Eingang schon erläutert, eben, dass diese Route eben seit 130 Jahren existiert, in abgeänderter Form, aber seit über 90 Jahren eben auch so in dieser Form, wie sie heute befahren wird, von Bergen aus bis Kirkenes. Und es festgelegte Haltestellen, sage ich mal, vom Staat Norwegen gibt, die so angelaufen werden. Und um diesen Staatsvertrag zu erfüllen, müssen die Reedereien, die auf dieser Route fahren, auch diese Häfen eben entsprechend anlaufen. Das heißt, der Fahrplan ist exakt der gleiche, den die klassische Hurtigrouten oder Hurtigroute eben auch heutzutage anbietet und ja, verkauft. Seit über 130 Jahren gibt es diese Route nun, was schon sehr, sehr bedeutsam ist und wirklich ein historischer Teil in Norwegen ist, den man schon einmal erlebt haben sollte.
Definitiv. Auch gerne zweimal oder viermal zu jeder Jahreszeit.
Genau.
Das bedeutet gleiche Route, neue Schiffe. Gibt es die gleichen Ausflüge?
Ja, man kann natürlich Norwegen nicht neu erfinden, sage ich mal. Und die Häfen sind auch besetzt. Von daher sind die Ausflüge limitiert. Havila hat einen Großteil vergleichbarer Ausflüge, wie wir sie bei Hurtigruten auch haben. Man versucht aber auch innovativ zu sein und wird da sicherlich in den nächsten Jahren das eine oder andere neue Produkt dazu geben. Was aber, glaube ich, auch entscheidend ist, ist einfach der Einkaufspreis. Also ich glaube, Havila möchte jetzt nicht zwangsläufig extrem an den Ausflügen vielleicht verdienen, sind also ein Tickchen günstiger, als es momentan die Mitbewerber tun.
Genau, richtig, genau. Ja. Also können wir wirklich sagen, quasi 1:1, das, was wir zwei ja schon kennen, aber eben mit neuen Schiffen.
Genau, also letztlich, wenn mich heute ein Kunde fragt, was ist der Unterschied, dann sage ich ihm ganz, ganz einfach, die Route ist komplett identisch, da tut sich also nichts. Der Unterschied besteht wirklich in den Schiffen, mehr oder weniger. Das eine ist eine Reederei, die mit Schiffen fährt, die mittlerweile 20 Jahre und älter sind, die immer modernisiert worden sind. Und aber auch vom Grundkern lässt sich das einfach nicht mehr ändern. Und das andere ist eben die neue Reederei mit neuen Schiffen, die einfach von vornherein eben so konzipiert sind, nach heutigem Stand, auch von den Kabinengrößen einfach her. Und hinzu kommen dann auch noch im Preis-Leistungs-Verhältnis, das Havila dann einfach auch nochmal eben eine ganz andere Kalkulationsgrundlage dahinter liegen hat und somit preislich auch sehr, sehr
attraktiv
im Vergleich zu den anderen Anbietern steht. Ja, genau.
Das Leben an Bord genauso entspannt?
Ich fand es Noch entspannter, muss ich sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir einfach das pro Raum quadratmetermäßig, pro Mitarbeiter, pro Gast an Bord wesentlich mehr Fläche haben. Wir haben mehr Sitznischen an Bord, zurückgezogen in kleinen Eckbereichen, sodass man auch mal zu zweit, zu dritt, zu viert irgendwo in einer kleinen Ecke sitzen kann, ungestört auch sitzen kann und ein schönes Buch lesen kann oder einfach die Natur genießt. Es hat sich nicht nur alles aufs Panoramadeck verlagert, sondern wirklich quer über das ganze Schiff sind überall immer wieder kleine Nischen angebracht. Auch alle von der Einrichtung her des gesamten Schiffes von einem norwegischen Möbelausstatter mit dem Namen Ekornes, dem einen oder anderen unter Stressless vielleicht auch bekannt, ist in Deutschland eingerichtet, also auch von der Qualität der Möbel wirklich hochwertig und nicht dieser IKEA-Style, den man auch auf einigen anderen Schiffen findet.
Mhm, perfekt. Die letzte Frage und eine Frage, die wir beide, glaube ich, sehr, sehr oft in den letzten Jahren gehört haben. Kann man Teilstrecken buchen? Also wenn ich mit meinem kleinen Bulli unterwegs bin oder mit meinem Motorrad beispielsweise, geht das? Oder kann ich nur Bergen-Kirkenes oder Bergen-Kirkenes-Bergen oder eben Kirkenes-Bergen buchen?
Ja, diese Teilstrecken, von denen du gerade sprichst, für uns als Skandinavien-Spezialist, der viele Rundreisegäste nach Skandinavien bringt, extrem wichtig und von großer Bedeutung, weil wir es immer ganz gerne mit einbauen in die Rundreisen der einzelnen Kunden. Und ja, man kann Teilstrecken fahren. Rein theoretisch kann ich in jedem x-beliebigen Hafen einsteigen und auch wieder aussteigen. Man muss darauf achten, dass durch den Bau der Schiffe und durch das Erdgas betrieben, das Autodeck an Bord wesentlich kleiner ist, als wir es vielleicht von früher her kennen. Die Schiffe haben zurzeit eine Kapazität so zwischen 10 und 12 Pkw-Stellplätzen.
Okay, an also Bord. Frühzeitig buchen.
Genau, das heißt recht überschaubar. Frühzeitig ist dann das nächste Problem. Bei sogenannten flexiblen Teilstrecken, wo der Kunde wirklich frei entscheidet, ich steige an dem Hafen ein, in dem Hafen wieder aus, sagt die Reederei grundsätzlich eine Öffnung von 120 Tage vor Reisetermin an. Mhm. Was das Ganze für eine Pkw-Rundreise erschwert. Deshalb würde ich dem Kunden, der vielleicht aus Deutschland anreist, vielleicht aber auch mit einem Mietwagen in Norwegen fahren möchte, immer empfehlen, die Schiffsreise so aufzubauen, dass er erst sein Schiff vielleicht fährt, ich sag mal von Bergen aus nach Kirkenes zurück bis auf die Lofoten, dann da stoppt und dann auf den Lofoten eben eine Woche mit Mietwagen verbringt und dann von dort aus zurückfliegt. Das ist viel, viel sinnvoller, als den Pkw zu transportieren an Bord. Es gibt aber sehr viele Teilstrecken, die von Havila vorgegeben sind. Dazu zählt zum Beispiel Trondheim-Bergen oder auch Tromsø, Kirkenes, Tromsø. Diverse andere Routen, die ich langfristig buchen kann. Bis zu 2024 sind wir jetzt, glaube ich, schon geöffnet im Quartal 1.
Großartig.
Die buchbar sind, die aber auch völlig neue Möglichkeiten wieder ergeben. Gerade diese Kurzstrecken so lange im Vorhinein, gerade in der Wintersaison. Ich könnte.
Natürlich, da haben wir natürlich die Nordlichter dabei, sodass dass die Gäste im Prinzip auch ihre eigenen Land- und seegebundenen Reisen tatsächlich auch zur Nordlichtzeit rund um Tromsø buchen könnten.
Genau, das ist für mich ein Hauptargument. Ja, alle Welt spricht immer von der Mitternachtssonne, die sie unbedingt erleben möchten. Aber Sonne, gut, kennen wir alle, wenn auch nicht 24 Stunden. Aber dieses Nordlicht, das brennt sich, ja, das vergisst man einfach nicht, wenn man es da mal gesehen hat. Eben ist ein für mich unbeschreibliches Naturerlebnis, ja, was jeder Mensch wirklich einmal gemacht haben sollte, eine Nordlichtbeobachtung oder Nordlichtwanderung. Und das im Winter und dann noch kombiniert mit der Schiffsreise. Ist schon wirklich ein Träumchen, was man da machen kann.
Bin ich ganz bei dir. Lieber Frank, vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick, was die neuen Schiffe betrifft. Ich glaube, vielen ist es doch gar nicht so bewusst, dass es sie mittlerweile gibt. Ich habe jetzt auch gerade Gäste, die wieder an Bord sind. Die ersten waren im Juni an Bord, waren sehr begeistert. Und du kriegst ja auch nur positives Feedback zurück. Also, ja, liebe Hörer, wenn Sie möchten, melden Sie sich. Frank und ich, wir haben bestimmt eine tolle Idee, was und wann Sie es am besten machen und planen sollten, wenn Sie einmal diese neuen Schiffe ausprobieren möchten. Ich danke dir, Frank, für deine Zeit und für die wirklich ganz, ganz tollen, detaillierten Informationen. Und bin gespannt, wie viele Schiffe es im Endeffekt später noch gibt und wann die nächsten Nummer 3 und 4 kommen.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für deine Zeit und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier kurz mal etwas über die Schiffe zu erzählen. Und ja, würde mich freuen, dich oder den einen oder anderen Hörer dann irgendwann mal auch bei uns begrüßen zu dürfen. Und wir sind gerne für Tipps und Ratschläge für dich jederzeit da. Klar.
Prima, danke dir.
Sie machen es gut. Danke dir, bis dann. Tschüss.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.